Liebe Geschwister, wie ist die Übertragung, wenn ich so spreche? Fast zu laut. Ist gut? Ganz hinten gut? Danke. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Wieder in Kürze ein gewaltiges Wort, gewaltiger Ausspruch Gottes. Und die dürfen wir anziehen. Und hier gilt wieder, was wir so oft schon gesungen haben, alles Herr bist du. Wir werden sehen, Stück für Stück, diese Waffenrüstung, zum Glück, ist er unsere ganzen Waffenrüstung, gar nichts von uns daran, wie unser lieber Bruder gerade am Anfang darauf hinweisen durfte, zieht an die Waffen des Lichtes, und dann hast du gesagt, und gleich kommt was noch, zieht den Herrn Jesus an. Das ist das Geheimnis. Wir haben in diesen wunderbaren Ordnungen dieser Waffenrüstung Gottes erstens die Körperteile, die geschützt werden, dann den Rüstungsteil selbst und drittens die geistliche Bedeutung. Nehmen wir das erste Stück, die Lenden, Körperteil, umgürtet, Teil der Waffenrüstung, geistliche Bedeutung, Wahrheit. Lenden, umgürtet mit Wahrheit. Und so kommen sieben Körperteile, sieben Rüstungsstücke und sieben geistliche Bedeutungen. Schön, wenn man diese Ordnungen sehen darf. Diese ganze Waffenrüstung Gottes, griechisch Panoplia, genau das gleiche Wort, ganze Waffenrüstung, hat Gott auch dem Geschöpf gegeben, das die Ehre hat, der Erstling, der Reschit der Wege Gottes gewesen zu sein, also das erste herrlichste Geschöpf, nachmalig zum Satan geworden. Ihn hat Gott auch ausgerüstet mit einer ganzen Waffenrüstung. Aber wunderbarerweise, zum Glück für uns und zum Glück für eine verlorene Schöpfung, hat Christus auf Golgatha durch Leiden und Tod und Verwandlung, Auferstehung, Lebendigmachung, ihm, den Feind, seine ganze Waffenrüstung abgenommen, weggenommen. Ihm ausgezogen. Lukas 11, Vers 22, wir lesen die Stelle. Lukas 11, Vers 22. 21, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er ihm seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Prächtige Darstellung dessen, was für die Welt vorerst unsichtbarerweise geschehen ist, Tatsache geworden ist. Also ein vollständig entwaffneter Kämpfer. Mit dem haben wir es zu tun. So dass wir es ernst nehmen dürfen mit dem Wort: Widerstehet dem Teufel und er wird von euch fliehen. Soweit wir in der ganzen Waffenrüstung Gottes erfunden sind. Die 7 Körperteile sind die Lenden, Sitz der Zeugungskraft. Zweitens die Brust, drittens die Füße, viertens der ganze Mensch, die Mitte von 7, fünftens das Haupt, sechstens die Hand, siebtens das Herz. Die entsprechenden Waffenteile sind die Lenden, umgürtet der Gürtel, die Brust bepanzert, der Panzer, die Füße beschuht, die Schuhe, der ganze Mensch ist gesichert mit dem Schild, Langschild, der nun zu führen ist. Fünftens, das Haupt ist bedeckt mit dem Helm. Sechstens, die Hand führt das Schwert, schärfer als jedes doppelschneidige Schwert. Und das Herz bewegt Gebet, Flehen, Wachen in allem anhalten, ausharren. Im Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Und die geistlichen Bedeutungen, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, die Brust gesichert mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft, zu treiben das Evangelium des Friedens. Der ganze Mensch ist gedeckt mit dem Langschild des Glaubens. Durch den wir befähigt sind, jeden feurigen Pfeil des Bösen unwirksam zu machen, augenblicklich auszulöschen. Jeden. Es braucht also kein Pfeil des Bösen, weder unseren Helm des Heils noch irgendeinen anderen Teil unserer Waffenrüstung zu erreichen, wenn wir den Panzer, den Schild des Glaubens richtig führen. diesem Glauben ist kein Ding unmöglich. Und das ist der Glaube Christi wieder. Er ist alles. Alles, Herr, auch bei der Waffenrüstung bist du. Schild, Langschild des Glaubens, können wir jeden feurigen Pfeil des Bösen schon unwirksam machen. Bleiben wir einen Augenblick bei der Angriffswaffe der Pfeile stehen und können dann entdecken, wie nur immer im Blick in der Belehrung aus unserem wunderbaren Gotteswort heraus. Wir denken an den Tod des gottlosen Königs Ahab. Gott hat bestimmt, wo und wie er fallen soll als Kriegsmann in Ramoth Gilead, hat ihm auch die Ehre gegeben. Jetzt was passiert? Der Krieg ist eröffnet, der Kampf entbrannt. Jetzt heißt es, da spannte irgendeiner seinen Bogen aufs Geratewohl. Das war wohl ein Pazifist, nicht? Der hat gesagt, ich will doch niemand töten. Der schießt einen Pfeil irgendwo in die Luft, in irgendeine Richtung, und trifft den König Ahab genau in einer Ritze zwischen dem Panzer und dem Panzeranfang. Da war eine kleine Spalte, eine Ritze, und da wird er tödlich getroffen. Ist es nötig, dass diese Waffenrüstung Gottes vollkommen sitzt und nicht die kleinste Ritze offen bleibt? Noch einmal, Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ziehe den Herrn Jesus an. Ist Jesus Christus die Wahrheit? Reicht dieser Gürtel? Ja. Zweitens, Panzer der Gerechtigkeit. Ist Christus unsere Gerechtigkeit? Bruder Mohl, wie kannst du uns überhaupt mit solchen Fragen beleidigen? Ja. Die Füße bereit mit der Bejut, mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Zuerst ist er unser Friede, ja. Und er hat uns sein Friede und seine Evangeliumskraft ist es, die unsere geistlichen Schuhe bedeutet. Der Langschild des Glaubens, von dem haben wir schon den etwas näher angesehen, zu was der uns befähigt. Das Haupt, geschützt mit dem Helm der Rettung. Er ist unsere Rettung, unser Retter, unser Soter, das Haupt. Sechstens, unsere Hand führt das Schwert des Geistes. Elberfelder übersetzt, welches das Wort Gottes ist. Das ist zu ungenau. Wort Gottes heißt Logos Theou. Hier steht aber Rema, Remata Theou, das heißt, das Schwert des Geistes, das wir zu führen haben, sind die Aussprüche Gottes. Genau, gerade die Worte, die gerade frisch aus dem Munde des Herrn kommen oder Worte, die der Herr in unseren Mund legt und die gerade frisch heraussprudeln, das ist Schwert des Geistes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ein, wie Luther richtig bemerkt hat in einem seiner Lieder, ein Wörtchen kann ihn fällen. Und dieses Wörtchen heißt Jesus Christus. Satan kämpfte mit Michael um den Leib des Mose. Ein Wort des Michael gegenüber Satan, der Herr schelte dich, Satan. Der war erledigt. Gab es keine Diskussion mehr. Aussprüche Gottes. Der Kampf unter den Geistern, den Engelmächten, den Fürstentümern und Gewalten sind Worte, ihre Aussprüche. Schwert, das sind ihre, ist ihr Schwert. Aussprüche Gottes, Schwert des Geistes. Und nun das Wunderbare, das nur mit dem Herzen betätigt werden kann. Gebet. So sind wir nun schon überführt, dass das eine wirkliche ganze Waffenrüstung Gottes ist, die uns zur Verfügung steht, damit uns begleiten zu lassen, diese nun Stück für Stück immer mehr bewusst anzuziehen. Und damit haben wir den Herrn Jesus Christus angezogen, und in dem Maße, wie wir ihn anziehen, haben wir den alten Menschen abgelegt. In 1. Petrus 4, Vers 1 haben wir ein feines, hierhergehörendes Wort, in dem er schreibt, bewaffnet euch oder lasst euch bewaffnen mit demselben Sinne, der in Christo Jesus ist. In Christo Jesus ist. Bewaffnet mit dem Sinne, der in Christo ist. Wir denken an die Kriegsschar Gottes, zu der wir gehören, die ein Timotheus leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Kriegsmann Jesu Christi. Der ist dann ein echter Kriegsmann Jesu Christi, wenn er sich von allen Feinden ringsum kurz und klein schlagen lässt. Also das Gegenteil macht, was sonst jeder Kriegsmann zu tun hat oder tut. Und so ist die ganze Kriegsschar Jesu Christi in Hiob 29, Vers 25. Ich sitze als ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Seltsame Kriegsschar. Gleich wie einer, der zu denen gehört, die alle Tränen abwischen von allen Augen. Wunderbare Kriegsleute. Kolosser 1, Vers 11, da werde ich immer wieder erinnert. Ich lese die wunderbare Stelle einmal. Ja, schlagen wir sie doch mal auf. Brief an die Kolossalgemeinde der Kolosser. Wenn Paulus da schreibt, ja, von Vers 9 an. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tage an, da wir es gehört haben. Was hat er gehört? Von ihrer Liebe im Geiste. Das ist eine Kunde. Hat das Herz des Paulus erfreut. Als er hörte von der Liebe der Kolosser im Geiste, also richtig grad Gottesliebe. Was macht er da von dem Tage an, da er es gehört hat? Haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten? Ja, da wäre nach unserer Meinung eher am Platz, nicht aufgehört, jetzt dafür zu danken. Jetzt sagt Paulus, halt, jetzt sind wir nicht etwa am Ende, wenn wir in der Liebe Gottes im Geiste erfunden werden. Hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten? Auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit oder in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend. Hier doch ein Wort. Wir möchten alle gern des Herrn würdig wandeln und geben uns alle Mühe. Haben uns aber wenig Mühe gegeben, was vorher kommt, uns erfüllen zu lassen mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Und erst in dem Maße, wie das erst dieses Erste vorhanden ist, können wir anfangen daran zu denken, einen dem Herrn würdigen Wandel zu führen. Und wir werden immer ermuntert, einen würdigen Wandel zu führen, einen würdigen Wandel zu führen, und geben uns alle Mühe und bringen es nicht fertig. Und wenn wir meinen, ein Stück weit haben wir es fertig gebracht, dann sorgt der Herr dafür, dass wir wieder gemerkt haben, oh weh, oh weh. Und dabei sind wir schon alte Brüder geworden, ne? Ja. Leider. Aber unser Herr ist eben noch wunderbar. Wenn uns unser Herz verurteilt, dann ist der Herr größer als unser Herz. Und jetzt, dann können wir des Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen sogar. Und jetzt in jedem guten Werke fruchtbringend, in jedem guten Werke. Was haben denn hier Werke zu tun? Ohne die wir gerettet, gerechtfertigt und vollkommen gemacht sind. Was haben hier Werke zu tun? Bitte genau hinsehen, was steht da? In jedem guten Werke fruchtbringend, nicht jedes gute Werk leistend oder tun. Wo, wie, wann, auf welche Weise nur kann Frucht gebracht werden. Wenn sich ein Samenkorn es sich gefallen lässt, in die Erde geworfen und begraben zu werden vorerst. Um dann zu ersterben als Korn in der äußeren Form. Sich auflösen zu lassen, zur Erde zu werden. Und in dem Maße gibt es Wurzelchen nach unten, um die wir uns auch nicht bemühen und an denen wir wenig Interesse haben, leider. Wir möchten lieber schon die Keimblättchen nach oben sehen, bevor Wurzelchen nach unten geführt worden sind. Aha. Und jetzt beginnt das zu wachsen. Dann kommt noch die Metallwalze über diese Erstlingskeime. Aber jetzt wächst das. Und dann gibt es einen Stillstandknoten. Und dann wächst es wieder und wächst wieder. Immer noch keine Frucht, immer noch keine Frucht. Und dann kommt so etwas, bildet sich da, ja. Jetzt bildet sich Frucht, aber sie ist noch nicht reif. Und wenn die reife Zeit da ist, dann ist die Zeit der Ernte gekommen und Jesus sagt, die Ernte aber bedeutet das Ende dieses Zeitalters. So gewaltig sind die Dinge, wie sind die Zeitordnungen hineinreichend. Also, jetzt wissen wir, in jedem guten Werke Frucht bringend. Das geht still, geräuschlos, langsam, mit Stillstand voran. Und da muss man warten, noch einmal warten und noch einmal Geduld haben. Wie heißt das? Jetzt kommt. Wir sind da immer noch in Kolosser 1. In jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft und der Macht seiner Herrlichkeit. Oh, jetzt erinnere ich mich, da habe ich gedacht, oh, da wird man dann ein Glaubensheld, gekräftigt mit aller Kraft und mit der Macht seiner Stärke. Da ist man dann ein Glaubensheld. Nur weiterlesen, mein Lieber. Nein, nein, gar nicht so, sondern zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wann braucht es dann nur, wann braucht es Ausharren? Wo man froh wäre, es würde gar nicht geschehen. Es wäre schon vorbei. Wo braucht es Langmut? Gleicherweise. Aha. Also wozu will Gott die Kraft, die er uns zur Verfügung steht, mit der ganzen Waffenrüstung, in der drin? Was hat er damit im Sinn? Nicht, dass wir jetzt Kerle werden, von allen angestaut, gestaunt, sondern das Gegenteil. Wieder. Langmut. Sanftmut. Und zwar zu aller Langmut. Mit Freude noch. Dazu gibt Gott uns seine Kraft, wie geschrieben steht, er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden Stärke in Fülle. Zu welchem Zweck? Genau nicht zu dem Zweck, was wir möchten, sondern gehört genau wieder zu dem, was nun eben die Gesinnung und der Sinn Jesu Christi ist. Wir haben in 2. Korinther 10, Vers 4 wieder eine einmalige Orientierung. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht dem Fleische gemäß, nach dem Fleische, nach der Gesinnung des Fleisches. Zwei ganz verschiedene Dinge. Tatsache, wir wandeln noch im Fleische. Aber wir kämpfen nicht dem Fleische gemäß. Denn die Waffen unseres Kampfes, die kennen wir jetzt, haben wir mal zur Kenntnis genommen, die 7 Stücke. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich, geistgemäß. Mächtig zur Zerstörung von Festungen. Aha, also wir zerstören, aber was für Festungen? Indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Aha. Unser alter Mensch wurde vor 2000 Jahren von Gott mit Christus gekreuzigt. Ist mit Christus am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Wurde von Gott mit Christus begraben. Wurde mit Christus im Grab verwandelt. Mit ihm auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht, nach Leib, Seele, Geist. Mit ihm durch alle Himmel gefahren, mit ihm über allen Himmel in der Ausfahrt der Schöpfung, zur Rechten der Majestät nicht im Himmel, sondern in der Höhe, droben hingesetzt, versetzt, sodass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Melden sich da etliche Vernunftschlüsse. Bruder Muhl, was musste Paulus hören? Du rasest. Nein, verehrter Festus, ich rase nicht. Ich rede vernünftige Worte Gottes. Und die Vernunft und der Verstand und die Weisheit sagt Blödsinn. Wir sitzen ja hier und der vorne, der das Maul aufsperrt, der steht da, wie er ist, mit Haut und Haar, Haut und Knochen. Und der soll vor 2000 Jahren vollständig aufgelöst, zunichte gemacht worden sein. Ja, was stimmt jetzt? Welchem Ausspruch, welcher Vernunft haben wir uns jetzt zu fügen? Jetzt haben wir in dieser Kraft, die uns gegeben ist, die Vollmacht, jeden Vernunftschluss, jede Festung unserer Vernunft zu zerstören, flach zu legen, aufzulösen. Und dann sind wir, ist unser Leben mit Christo in Gott verborgen. Realität. Das andere existiert nicht mehr. Für uns ist die ganze gegenwärtige Schöpfung, der ganze gegenwärtige Kosmos, nicht mehr existent, Paulus, ist gekreuzigt. Und wir sind dem Kosmos gegenüber gekreuzigt. Er, die gegenwärtige Schöpfung, existiert für uns nicht mehr. Und wir existieren der Schöpfung gegenüber auch nicht mehr. Hat Gott ganze Arbeit gemacht? Haben wir reichlich Gelegenheit, uns wirklich so zu betätigen, jede Festung unserer menschlichen, geschöpflichen Fernung vollständig zu zerstören, zunichte zu machen? Noch nicht genug? Indem wir Festungen der Vernunft zerstören, noch weiter, und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Kenntnis Gottes, und jetzt merken wir, wie es um uns geht, nicht um andere, und jeden Gedanken, der sich da erhebt, und Überlegung darin, gegen Aussprüche Gottes, sofort gefangen nehmen. Das machen wir gefangen als Christleute Jesu Christi, aber nicht ringsum, sondern da drin. Da drin kreucht und fleucht das ganze Otterngezücht und Schlangengewimmel. Das nehmen wir gefangen. Unter den Gehorsam des Christus. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereit sind, allen Ungehorsams zu rächen, aber mit göttlicher Art und Weise der Rache. Wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird, aha. Also erst, wann sind wir fähig und reif, Engel und Menschen richten zu können? Rache heißt im Griechischen Ekdikesis. Recht heißt im Griechischen Dike. Gerechtigkeit heißt Dikaiosyne. Und Rache heißt Ekdikesis. In dem Begriff Rache, deutsches Wort, ist keine Spur von dem drin, was wir unter Rache verstehen. Keine Spur, kein Atomkern. Da geschieht einfach das, was Gott seinem Recht und seiner Gerechtigkeit schuldig ist zu tun. Klare, nüchterne Sache. Mein ist die Rache, zum Glück, sage ich, spricht der Herr. Ich will vergelten. Und wie das geschieht, haben wir auch eine Ahnung. Hier angekommen, nur als Beispiel eines jener bekannten Worte, die nicht nur einmal vorkommen in unserem Gotteswort, dass Gott auf 1000 Geschlechter, Generationen hin Güte übt an denen, an den Nachkommen derer, die den Herrn fürchteten. Und bis ins dritte und vierte Glied heimsucht die Nachkommen der, die von ihm abgefallen sind oder gar ihn ablehnten. Jetzt habe ich das mal im Hebräischen nachgelesen. Ich muss wieder sagen, schade, dass wir nicht alle Hebräisch können und Griechisch. Das Wort, das übersetzt wurde mit Heimsuchen, nicht Heimsuchung, hat auch so bei uns so eine hundertprozentig negative Ladung. Und wissen nicht, dass geschrieben steht, da suchte der Herr die Sarah heim und sie gebar ihren ersten Sohn. Also keine große Rache-Ausübung Gottes, sondern etwas ganz anderes, Wunderbares. Und hier steht nun, und der die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied im Busen der Nachkommen zum Frieden bringt. Da steht das Wort Shalom da. Was heißt das praktisch? Kinder von treuen, treuesten, gläubigen Eltern haben oft sehr schwer, selber in die Fußstapfen der Eltern zu folgen. Je nach dem Verhalten der Eltern sogar ist es ihnen gerade unmöglich. Und es fällt ihnen schwer, sogar in einer Evangeliumsversammlung, in einer Evangelisation, sich dem Herrn zu übergeben. Zudem sind sie dann noch geschult, wie in der Schweiz sagen, Primarschule, Sekundarschule, Mittelschule, Kantonsschule, Hochschule. Haben dort Vernunft des Kosmos, Verstand des Kosmos und Weisheit des Kosmos gelernt und sind so davon gefüllt und überzeugt, dass es ihnen unmöglich ist, an Jesus Christus zu glauben und anzunehmen von Ferne, dass die Bibel Gottes Wort sein sollte. Während Nachkommen von großen Sündern, die mit allen möglichen und unmöglichen Dingen belastet und behaftet sind, nicht mehr ein- und auswissen, von jemand in eine Evangelisation eingeladen werden am ersten Abend, endlich, das ist meine Rettung, das ist der Retter. Haben es große Sünder leichter, Christus anzunehmen, oder ganz große, brave Menschen, tüchtige, anerkannte, hochgebildete Menschen? Die Antwort liegt heute schon in der Frage. Aha. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und jetzt da. Indem wir jeden Ungehorsam rächen. Was heißt jetzt? Dem so gerichtsmäßig begegnen, wie es das Recht und die Gerechtigkeit, wie Gott es seinem Recht und seiner Gerechtigkeit schuldig ist, damit er nichts versäumt. Um das endliche Ziel zu erreichen, das auch er an Herrlichkeit nicht mehr übertreffen kann. Das war 2. Korinther 10, Vers 4 und folgende. Von der Sonntagsschule wissen wir noch etwas von der Waffenrüstung des Riesen Goliath und dem Auftritt des Hirtenknaben David dem ihm gegenüber und dass Saul meinte, der arme Hirtenknabe, der da antreten will, ja, der ist ja nur fähig, dem gegenüber überhaupt sich zeigen zu lassen. Wenn er, David, meine Rüstung anzieht, und David hat es probiert, aber so wird wieder ausgezogen. Also der hat ja die Waffenrüstung des Starken angezogen, in dem Fall Saul heißt der Sheol. Also, Vorsicht, uns genau biblisch orientieren zu lassen. Eigenartig und wunderbar, als wir dort, wo wir lesen, dass Mose von Gott den Auftrag hatte, den ganzen Stamm Levi mit dem Haupte Aaron, seines Bruders, mit den Kehatiten und Meratiten und so weiter, zu mustern für den Dienst an der Stiftshütte, also an der Hütte Gottes, bekam Mose den Auftrag von Gott, mustere alle Söhne Levis zum Kriegsdienst, steht da, zum Kriegsdienst an der Hütte Gottes, am Hause Gottes. Ja, und wir sind auch aufgeboten als Kriegsleute Jesu Christi, haben jetzt schon zur Kenntnis nehmen dürfen, um was es da geht. Ein feiner, auch von der Sonntagsschule bekannter Namensausdruck Gottes. Jehova, Jahwe, der Gott der Heerscharen. Schade, dass wir nicht Hebräisch können. Und staunen, was da steht. Richtig übersetzt, oder? Wie es sich gehört. Jehova, der Gott der Gazellen, steht im Hebräischen da. Der Gott der Gazellen. Die Heerscharen Gottes, die Gott gemustert hat im Weltall, so wie er sie geschaffen hat, hat er sie alle als Gazellen geschaffen, nicht als Kriegsoberste herumwütend und jeder will gern der Erste von allen sein. So hat er sie nicht geschaffen, sondern als Gazellen. Und was ist eine Gazelle? In Joppe starb eine Schwester. Alle Witwen und Waisen und Armen kommen zu Petrus und jammern, jammern, jammern. Jetzt haben wir niemand mehr, der für uns sorgt. Und dann wird diese Schwester mit Namen genannt. Sie hieß Tabitha, was übersetzt heißt Dorcas. Das wissen wir gleich viel wie vorher. Heißt auf Deutsch Gazelle. Gazelle. Und die wird nun wie folgt beschrieben. Die war voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Nicht Almosen, wie geschrieben steht. Gazellen sind die lieblichsten Geschöpfe, die Gott geschaffen hat. Gazellen. Das war eine Gazelle Gottes. Und wie es geschah, dass Gott durch Petrus ihr wieder das Leben schenkte, ganz wunderbar, darf hier nicht stehen bleiben. Gott, Jehova der Heerscharen. Und heute sind diese ehemaligen, als Gazellen geschaffenen, zu, möchte sagen, Raubrittern geworden mit ihren Heeren. Dienst am Hause Gottes, göttlicher Kriegsdienst, heißt vollständige Hingabe. Ein Kriegsmann kümmert sich nicht mehr um die Dinge der Welt, sondern er sucht, wie er dem gefalle, den, der ihn angeworben hat. Ein Kriegsmann Gottes. Paulus stellt uns den Kriegsmann Gottes in seiner ganzen persönlichen, vollen, vollkommenen Waffenrüstung dar. Während Petrus die Kampfzonen der Gotteskämpfer vor uns hinstellt, und zwar genau nach, das haben wir früher schon mehr als einmal gehabt hier, genau nach den Ordnungen des Hauses Gottes. So reichet nun da als Auserwählte Gottes in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Gottesliebe. Das kam mir ja vor beim Lesen vor Jahrzehnten, aber Petrus, mit so einem Satz in einem Aufsatz dürfte ich meinem Lehrer in der Schule nicht antreten, der würde das alles rot anstreichen. Das ist einfach, in dem das. Nein, Petrus, also das, so machen wir keinen Aufsatz, habe ich gedacht. Und dann sofort habe ich mich geschämt und den Herrn gebeten, Herr, hilf mir, gib mir ein Beispiel, ein Modell aus deinem Wort. Sofort war es da, was nämlich? Die Ordnung des Hauses Gottes beginnt mit der Stiftshütte. Die Umfriedigung des Vorhofes, 50 mal 100 Ellen, stellt als reine, feine, weiße Leinwand den Glauben dar, Schutzwall des Glaubens. Bei Paulus ist der Langschild des Glaubens die Möglichkeit, schon zu äußerst alles Böse unwirksam zu machen, dass er in uns hineinkommen will, uns umbringen will. Langschild bei Paulus, bei Petrus, die Umfriedigung des Vorhofes. Innerhalb dieses Schutzwalles des Glaubens, des Vorhofes, ist nun das Betätigungsfeld der Tugend. Da kann man Lob singen und beten und danken und Opfer bringen. Innerhalb der Tugend des Vorhofraumes kommt jetzt die Gestalt der Stiftshütte, die sieht man nur von außen, das ist die Kenntnis. Jeder Israelite, der schon im Vorhof war, kann sagen, ich kenne die Stiftshütte. Aber hat er die Stiftshütte erkannt? Wie es drinnen aussieht? Nein. Innerhalb der Tugend die Kenntnis. Das Wissen um die Dinge, noch nicht innen schon. Jetzt erst innerhalb der Kenntnis, jetzt kommt das Heiligtum, innerhalb der Kenntnis die Enthaltsamkeit. Im Heiligtum wird nicht Brot gegessen und Tee Wein getrunken, sondern nur angeschaut, Schaubrote. Die Kelche werden nur angeschaut und die Brote werden nur angeschaut. Enthaltsamkeit. Innerhalb der Enthaltsamkeit kommt jetzt der Scheidevorhang. Das ist das Ausharren. Denn der Scheidevorhang stellt was dar? Den Fleischesleib Jesu Christi. Und dieser Vorhang hing an vier Pfosten, an vier Nägeln. Hing der Leib Christi auch an vier Nägeln. Ja. Hielt er aus bis in den Tod. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Ausharren bis in den Tod. Also innerhalb der Enthaltsamkeit, das Ausharren, dargestellt durch den Scheidevorhang. Innerhalb des Scheidevorhangs sind wir im Allerheiligsten. Und was ist da? Die Gottseligkeit. Stimmt das überein mit Allerheiligsten? Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe. Jetzt müssen wir wissen, das ist eine Repetition, wenn ich das nochmal sage. Die beiden Cherubim über dem Sühnedeckel, aus reinem Gold mit dem Sühnedeckel zusammen, werden im Hebräischen Brüder genannt. Achim. Nämlich, wo die Elberfelder übersetzen, ein Cherub soll sein Angesicht auf den Cherub ihm gegenüber richten, gegenüber. Ist nicht falsch, aber ist nicht schön genug. Ein Cherubim, der beiden Cherubim, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Ach, sie sind Brüder. Stimmt's? Inmitten der Gottseligkeit des Raumes des Allerheiligsten die Bruderliebe. Wir wissen jetzt also, wo Bruderliebe hingehört. Nicht in den Vorhof, nicht einmal ins Heiligtum, sondern ins Allerheiligste. Und Jesus klagt am Kreuz, Psalm 22, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wir sind ein Gebein, ein Fleisch mit ihm, Paulus. Ja. Inmitten der Bruderliebe der Philadelphia, die Agape, die Gottesliebe. Das ist das Zentrum. Und Gott sprach zu Mose, Mose, ich werde zu dir sprechen. Mose konnte immer ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Ich werde, im Gegensatz zu Aaron und den hohen Priestern, ich werde mit dir reden. Erstens, vom Sühnedeckel herab, das heißt aufgrund der Versöhnung in Christus. Vom Sühnedeckel herab und zweitens aus dem Schoß der Bruderliebe, von zwischen den Cherubim hervor. Meine Schafe hören meine Stimme. Und die Stimme Gottes selbst, des Vaters und des Sohnes, entsprechen den neuen Teilen der Frucht des Geistes. Da ist nicht die geringste Ahnung von Gericht oder Tod oder Verdammnis oder Fluch oder Rache oder irgendetwas. Liebe, Freude, Friede. Friede wird wiederholt. Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Bis und mit Myrrhe und Aloe im Bild. Langmut und Enthaltsamkeit. Und da gilt es nun, das Herz unseres Gottes zu kennen. Wir schließen, indem wir in Bezug auf die ganze Waffenrüstung Gottes uns noch einiges sagen lassen. Ich gucke mal auf die Uhr. 11:15. Wann wollen wir, Martin, du darfst gerade einen Zeitpunkt sagen.
Ich weiß jetzt nicht, was du noch auf dem Herzen hast.
Aha.
Vollendet einen Dienst.
Bitte, danke.
Ja.
Ja. Wir beachten noch das Herzstück und schlagen nun unsere Stelle in Epheser 6 endlich auf. Siebtens, zu aller Zeit betend. Wer von uns ist soweit? Zu aller Zeit betend. Ich auch nicht. Ja, was mutet uns denn der Geist Gottes durch dieses Wort des Apostels Paulus zu? Erinnern wir uns vielleicht hier, dass unser teurer, heimgegangener Bruder Willi Schirmacher, was der gelegentlich gesagt hat, in dem Zusammenhang jetzt, wo wir in Verlegenheit sind, er demnach auch. Herr, bete du. Du wohnst durch den Glauben in meinem Herzen. Kann Christus, der in uns durch den Glauben wohnt, alle Zeit beten in uns? Wir brauchen es ihm nur zu gestatten. Alles habest du, haben wir am Anfang gehört. Nicht mehr lebe ich, griechisch, nicht mehr lebt mein Ego. Also die Zentralstelle, die Quelle alles Lebens im gefallenen Menschen heißt Ego. Ich, meiner, mir, mich. Ego. Paulus, nicht mehr lebt mein Ego. Also dieses Ich in Paulus und in uns ist gekreuzigt, gestorben, begraben, aufgelöst. Ja, wer lebt jetzt? Christus lebt wo? In mir. Das heißt, ich bin auch noch da, ne? Aber das Ego ist nicht mehr da. Wenn Paulus beginnt, ich, Paulus, angenommen, das Wunder würde geschehen, dass jemand von euch einen Brief von mir bekommt, ne? Wäre schon ein Wunder. Und ich würde beginnen, ich, Arthur, und so weiter. Und wird dann denken, oh weh, oh weh, oh weh. So was gibt's ja nicht. Und der will noch ein frommer Prediger sein. Ne? Ich, Paulus. Bitte schön, nicht mehr lebe ich, Paulus, sondern Christus. Christus hat sich identifiziert mit dem Paulus auf Golgatha. Paulus mit ihm gekreuzigt, identifiziert, die sind eins. So weit geht das. Zu aller Zeit betend. Mit allem Gebet, also nicht nur alle Zeit, sondern gleichzeitig alle Zeit mit allem Gebet. Also können wir gleich kapitulieren auf hundertprozentig auf der ganzen Linie. Und soweit wir wirklich ganz kapitulieren, übernimmt der Herr alles, er selber. Er betet in uns alle Zeit mit allem Gebet. Wirkt da der Heilige Geist auch mit? Mit unaussprechlichen Seufzern. Reicht so langsam. Jetzt können wir nur noch stiller werden und noch nichts nichtiger. Als Demut noch zu viel, dann ist man noch wenigstens demütig. Ne? Mit allem Gebet und Flehen. in dem Geiste. Sollen wir gerade noch einmal kapitulieren? Rede ich zu wenig laut so? Wurde gerade daran erinnert. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen im Geiste. Und eben hierzu für alle Heiligen wachend in allem anhalten und flehen. Für alle Heiligen und für mich. Jetzt kommt auch er noch seiner Person. Auf dass mir Rede verliehen werde. Also Paulus ist vollständig abhängig, was ihm verliehen wird an Rede, an Aussprüchen, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Alle Gläubigen haben eine Ahnung vom Evangelium Jesu Christi. Aber fast alle haben keine Ahnung vom Geheimnis des Evangeliums. Gleichbedeutend mit dem Geheimnis Gottes, in dem verborgen sind alle Geheimnisse und alles Wissen und alle Erkenntnis und die verschlüsselsten Dinge im Worte Gottes. Um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Siebtes Stück, also Gebet. Nach unserem Amen, nach einem gesprochenen Gebet, ist unser bewusster Gedankengang abgeschlossen. Und dann hören wir auf, im Gebet zu denken. Aber der Herr betet weiter in uns. Wir wollen aber daran denken, Amen ist eine Bestätigung dessen, was wir gesagt haben, und heißt nicht fertig mit Beten, was wir meistens sagen. Besonders die Kinder am Tisch, ne? Wenn der Vater ein zu langes Tischgebet macht, dann sagt ein Kleines dann Amen auf einmal. Nicht so. Wenn wir beten und flehen, auch im Geiste, und unser Herr antwortet nicht, lange nicht, antwortet nicht, dann dürfen wir was wissen. Aber gehört hat er es. Ist das richtig, was ich sage? Ja, Bruder Müll, wo steht das geschrieben, würde Adolf Heller fragen. Ausgerechnet im Psalm 22. Ich rufe des Tages, schreie des Nachts, und du antwortest nicht. Etwa in der Mitte von Psalm 22 lesen wir dann, aber du hörtest die Stimme des Gebeugten. Ist das auch ein Trost? Gott hat es gehört, aber wie wir zu sagen pflegen, nicht erhört, ne? Noch nicht erhört. Warum wartet Gott so lange mit der Erhörung, mit der Antwort? Er wartet so lange mit der letzten Antwort,
dass er auf eine Art und Weise so erfüllen kann, um was wir gebeten haben, dass er als Gott unser Gebet und Flehen auch nicht mehr wunderbarer, herrlicher erfüllen kann. Vielleicht das klassischste Beispiel dafür, die Tatsache, gleichzeitig für mich die Antwort auf die bange Frage, Herr, wie konntest du eine solche schwere, große Drangsal genehmigen? Kam nicht aus seinem Herzen wieder Anträge heiliger Engel? Eine solche große, schwere Zeit einer großen Drangsal, von der wir lesen, vorher nie so schlimm und nachher nie mehr so schlimm, genehmigen? Du, der Vater der Barmherzigkeit? Der Gott allen Trostes? Antwort? Lieber Arthur, die Dinge sind nicht nach meinem Herzen. Deshalb konnte mein Sohn Jesus, als ich ihm diese Dinge übergab, nicht selber mit seinem geliebten Johannes sprechen, sondern er musste einen dieser heiligen Engel zwischen sich und Johannes einschalten, weil es sich um Dinge handelt, die nicht nach unserem Herzen sind, während es dem Sinne dieser heiligen Engel sehr liegt, um barmherzige Gerichte durchzuführen. Erstens habe ich es genehmigt, unter der Bedingung, dass ich die Tage der Rache Gottes, die 2000 Jahre gingen, zwei Tage Gottes, abkürzen werde auf 2 mal 3,5 Jahre. Erstens. Und die zweiten 3,5 Jahre, diese große abgekürzte Zeit, nur dauert diese große Drangsal. Und zweitens, die Antwort auf diese Frage lautet, weil ich in der verborgenen Weisheit meiner Liebe und Barmherzigkeit wüsste, bringe ich das dem Gesetz unmögliche fertig, ausgerechnet aus dieser großen Drangsal eine unzählbare Schar von Geretteten herauszuernten, die all dem Lamme folgen, wohin es geht, mit Palmen und Psaltern, Hafen und so weiter. Und dann war ich getröstet und ich schließe mit einem Wort, das ich da immer gern wiederhole. Wer es noch nicht weiß, soll es wissen. Ich bin Vater von 7 Kindern, 7 oder 8 oder 9 Schwiegerkindern, was heute möglich ist, 25 Enkeln und etwa 15 Urenkel, verteilt über das ganze Erdenrund, Mexiko, Neuseeland, Afrika, was wir nur wollen, Norden, überall. Kann jemand gedacht haben, ja, Bruder Mohl, im 85. Jahre, ja, der hat's gut, der kann froh sein, dass er alles, was jetzt schon da herumflunkert an Dämonie und so weiter, nicht mehr erlebt. Ja, der kann darüber sprechen. Nein, nein. Meine Urenkel haben noch keine Ahnung, in was für eine Welt und Zeit sie hineingeboren sind. Aber der Urgroßvater hat eine Ahnung. Über Kindeskinder. Also ist mir nicht gleichgültig. Aber wir wissen, nicht nur den Kerkermeister in Philippi, sondern Petrus in, im Hause des römischen Hauptmanns, Caesarea, oder wo war's? Ja. Kommt Petrus in sein Haus, betritt das Haus eines unbeschnittenen Römers, der hat seine ganze Gemeinde und das ganze Gesinde versammelt, und er fragt, was sollen wir tun? Und sagt Petrus genau das gleiche Wort. Glaube du dem Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Gesinde gerettet werden. Ah, also das wissen wir, das weiß auch ich. Wie, wann, wo, das wissen wir nicht. Aber was wissen wir? Dass Gott, meine liebe Hilda, das war so ihre richtige Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Da waren Kinder und Kindeskinder immer in ihrem Herzen, in ihren Gebeten. Wenn sie gebetet hat für einen missratenen Enkel oder elenden Enkel und Gott hat nicht erhört, nicht geantwortet, warum? Vielleicht kommen sie oder kommen etliche in die große Drangsal, wissen wir nicht. Aber eines wissen wir. Da wird Gott einen Stoßseufzer einer Oma dann so wunderbar erhören, ja, dass uns Hören und Sehen vergeht, mal in diesem geflügelten Wort zu sprechen. So wunderbar ist unser Gott. Um das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, das darin besteht, dass Gott aufgrund von Golgatha eines Tages seine ganze verlorene Schöpfung verwandelt hat, in Christo unter ein Haupt zusammengefasst hat und dann will unser Gott nichts mehr wissen von Macht und Gewalt und Regierung. Auferstehungskapitel 1. Korinther, was ist? 15. Dann, wenn Christus, das Erlöste, Verherrlichte, all dem Vater übergeben wird, wird er wegtun alle Gewalt und alle Macht und jede Herrschaft. Dann will er nur noch, denn das alles geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Dann will er nur noch Vater sein von allen. Amen.